Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Was geht, Bub?
Ich weiß auch nicht. Boah, hier sind heute Abend so viele Menschen. Hey. Aber wir können trotzdem eine Runde hier chillen, glaube ich.
Wo ist denn der Pastor?
Also ich sehe nirgends, ich sehe eh gar nichts gerade. Dann können wir doch eigentlich was richtig Cooles machen, oder? So, wenn der mal nicht da ist. Oder was meinst
du? Ja, machen wir. Ja.
Hast du Bock auf eine Shisha? Soll ich eine holen?
Klingt gut. Und mach schnell, ich sitze hier allein auf der Bühne, es fühlt sich komisch an. Sehr schön.
Das wollte ich schon immer mal machen hier. Hey. Hammer gut. Hammer. Und bei dir alles gut sonst?
Das Ding knallt, aber was hast du denn da rein?
Gutes Zeug.
Und was macht die Liebe?
Alles super. Hab eine Traumfrau an meiner Seite.
Oh. Hallo?
Oh, Pastor kommt.
Uncool.
Ey,
setz dich.
Was geht
hier?
Wir haben
hier einen Platz. Rauch ein bisschen was mit.
Aber komm, sonst geht es euch gut. Ey, Conny. Was machst du da? Ihr lasst die Zeit. Ja, genau.
Das war noch ziehen. Das siehst du doch hier. Eine schöne, gute Shisha mit Dani rauchen.
Setz Shisha?
Zu uns. Ja.
Sag mal, spinnt ihr komplett? Auch noch unterm Kreuz? Schämt ihr euch gar nicht?
Ach, komm. So schlimm ist es doch jetzt hier auch nicht. Ich meine, ist chillig, setz dich zu uns, wir haben noch einen Platz frei.
Ey, ich chill dich mal gleich. Ey, aber raus geht's mit dir! Ich glaube, ihr spinnt! Weg mit dir! Raus! Ha, die sind ja wohl nicht mehr ganz sauber hier. Ey. Eine Shisha in der Kirche. Boah, leck, da mach ich mir erst mal ein Bierchen auf. Ja, das hat man vom Bier. Ja, herzlich willkommen in der Korinther-Serie. Ja. Hey, aber jetzt geht's. Meine Güte. Und sowas in der Kirche. Ja, das Ganze scheint hier ein ganz klein bisschen übertrieben. Ich geb's zu. Aber falls ihr denkt, dass das so völlig außer der Reihe wäre, dann muss ich euch enttäuschen. Genau so ging es in Korinth ab und noch ganz anders. Boah, Bier vor der Predigt ist wirklich nicht gut. Ja, genau so ging es in Korinth ab. In Korinth, eine sehr, sehr spezielle Stadt. Wir reden ja in dieser Serie viel auch über die Stadt und ihre Gewohnheiten. Und in Korinth, da gab es etwas sehr, sehr Spezielles, wie die abends so miteinander umgegangen sind. Ein Abendessen in Korinth. Das könnt ihr euch durchaus so vorstellen. Also die Shisha gehört da auf jeden Fall dazu. Und ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen, wie man dort so gelebt hat. Also die Leute kamen nach Hause abends und man wartete nicht auf die anderen. Auch wenn man Gäste hatte, das war total üblich, dass man sich schon mal hingesetzt hat, so gemütlich eine geraucht hat, getrunken hat und schon mal angefangen hat mit Essen. Dann haben die viel gegessen. Die haben richtig viel gegessen. Der nächste Gang und sie haben noch mehr gegessen. Und das war schon nicht mehr Essen, das war gefressen. Die haben einen Gang nach dem anderen gegessen und dann irgendwann wurden denen Brechmittel gebracht. Dann haben sie die gegessen, dann sind sie kurz nach draußen, haben sich erleichtert, sind wieder reingekommen und haben weiter gegessen. Also fast wie im Oktoberfest. Die haben gefressen bis zum Kotzen und weiter gefressen. Und dabei wurde gesoffen. Wirklich nicht getrunken, es wurde gesoffen bis zum geht nicht mehr. Und das war so ein fast normaler Abend bei denen. gegen später, wenn die dann wirklich nichts mehr essen konnten, dann kamen die Sklaven, haben das abgetragen, haben das nach hinten genommen, so in die Gemächer, und dann durften die Sklaven essen. Aber das war schon relativ spät dann erst. Draußen ging es weiter. Nach dem Essen kamen zum Dessert die Huren. Und dann wurde es munter, fröhlich getrieben. So als Nachtisch quasi. Das Krasse war, das gab es nicht einfach nur in Korinth, das gab es auch bei den Christen in Korinth. Und solche Arien gab es auch in dem Tempel. Ja, ich meinte Orgien, Arien ist das, wo man so schrecklich singt. Das gab es im Tempel und dort gab es sogar ganz spezielle Tempelhuren, die dann die Männer dort bedient haben. Und das alles im Namen des Herrn. Das waren Versammlungen unter Christen. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann das sein? Wie kann das so weit kommen? Wie kann so ein Verhalten unter Christen geduldet werden? Paulus sagt, das alles reicht noch nicht. Sie haben noch einen draufgesetzt. Es gab sogar einen, der mit seiner Stiefmutter es getrieben hat. Und auch das wurde geduldet. Und ich habe gedacht, wie kann das entstehen? Wie kann sowas unter Christen irgendwie funktionieren? Und jetzt gibt es natürlich diese super fromme Antwort. Da sagen Leute, ja, die waren noch vom Teufel besessen. Die haben den Teufel noch nicht ausgetrieben. Die Antwort gibt Paulus nicht. Paulus sagt, dass dieser Zustand überhaupt möglich ist, das hat etwas mit einem Slogan zu tun, mit einer allgemeinen Denkweise, mit einem Spruch, der in Korinth üblich war. Der Slogan heißt, alles ist erlaubt. Mach dich locker, Alter, alles ist erlaubt. Ein Slogan, wir kennen das heute vielleicht, Geiz ist geil. So jeder kennt es, jeder hat schon mal gehört, jeder nimmt es irgendwie so in den Mund, dieses Thema. Und das war damals das Thema, alles ist erlaubt. In Korinth, egal wo du hingegangen bist, an den Häusern, an den Philosophenschulen, überall hing dieser Slogan auf Plakaten, auf Schildern, du konntest das überall lesen. Alles ist erlaubt. Das war nicht etwa einfach die Ausdrucksweise von ein paar zugekifften Jugendlichen, die so rebellierend durchs Leben gingen, sondern das war eine Grundhaltung, die aus einer philosophischen Richtung unterstützt wurde. Diese philosophische Richtung, der Gnosis, die haben diesen Slogan geprägt, sie haben ihn mit unterstützt und getragen. Und dahinter steht, hinter dieser Philosophie, steht der Gedanke, Körper, Geist und Seele sind drei verschiedene Dinge, die man voneinander trennen kann und die man getrennt voneinander betrachten kann. Das war der philosophische Ansatz. Und als Paulus jetzt nach Korinth kam und das Evangelium brachte, da wurde das Evangelium von Jesus so verstanden, dass die Leute gesagt haben, hey cool, für unsere Seele gibt es Vergebung. Unsere Schuld wird uns vergeben, unsere Seele ist gerettet. Wenn wir sterben, dann wird unsere Seele davonfliegen in den Himmel, sie wird bei Jesus sein und für unsere Seele gibt es das ewige Leben, alles ist Paletti. Unser Körper ist was anderes. Und vielleicht kennst du so aus Nuancen dieses Denken heute auch noch. Die Gnosis lebt weiter. Wir haben das heute auch noch in unseren Köpfen drinnen und teilweise auch in unserer Wissenschaft. Es gibt immer noch jede Menge Ärzte, die sind der Meinung, du könntest den Körper losgelöst von der Seele therapieren und heilen. Und es gibt übereifrige Christen, die sind der Meinung, du könntest die Seele losgelöst vom Körper therapieren. Gnostisches Denken. Die Korinther, die haben das jetzt total auf die Spitze getrieben. Die haben gesagt, diese Trennung von Körper und Seele, die vollziehen wir einfach komplett. Und der Gipfel waren diese Tempelhuren. Du konntest mit deinem Körper, mit einer Hure Sex haben und gleichzeitig in deinem Geist beten, Gott anbeten, Worship machen. Und das erscheint uns so abstrus, aber das war die Wirklichkeit, das war die Realität in der sie sich befunden haben. Alles ist erlaubt. Und es gab sogar eine theologische Erklärung für diese Position. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 6, Vers 14, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Aha. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir so fürchterlich weit gar nicht weg sind von Korinth. Ich glaube, dass wir das Thema, dieses alles ist erlaubt und ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz, ich lebe aus Gnade, dass es da noch viele, viele Fragezeichen auch bei uns im Jahr 2015 gibt. Fragen, die es irgendwann mal so auf die Spitze treiben. Kann man in einer Kirche Shisha rauchen? Naja, solange es Fruchttabak ist. Kann man in einer Kirche Bier trinken? Kann man es zu Hause? Einmal? Pro Woche? Pro Tag? Aber dann nur 5-mal in der Woche? Wo ist da die Grenze? Ist es okay, den ersten Partner, den man hat, nicht gleich zu heiraten? Wie ist es beim zweiten? Kann man als Christ ohne jegliche Bedenken die 6., 7. Beziehung haben? Was geht und was geht nicht? Was ist legal, was ist illegal, was ist mir egal? Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du in unser Leben Worte des Lebens gegeben hast, die uns helfen sollen, Leben zu finden. Ich danke dir, dass es dir nicht egal ist, wie wir leben. Ich danke dir, dass du eine Idee über unser Leben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du heute einen Schritt mit uns gehst, dass wir in dieser Frage, legal, illegal oder kannst du uns einfach egal sein, dass du mit uns einen Schritt nach vorne gehen möchtest und unser Leben sortieren möchtest. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du in unser Leben hineinsprichst und dass wir deine Worte verstehen. Amen. Paulus schreibt in einer längeren Passage im Korintherbrief im Kapitel 6. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ihr sagt, das Essen ist für den Magen da, der Magen fürs Essen, dem einen wie dem anderen wird Gott ein Ende bereiten. Einverstanden. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mit unserem Körper machen können, was wir wollen. Der Körper ist nicht für die Unmoral da, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Körper da und hat das Recht, über ihn zu verfügen. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns vom Tod auferwecken und unseren Körper wieder lebendig machen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Paulus nimmt Stellung zu Gnosis. Im Hebräischen, im Jüdischen war das völlig abstrus. Diese Vorstellung, Körper, Geist und Seele zu trennen, ist ihnen völlig fremd. Das ist immer eine Einheit, das kann man gar nicht auseinanderreißen. Wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört? Und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Soll ich denn nun, indem ich mit einer Prostituierten einlasse, Christus das wegnehmen, was einen Teil seines Leibes ausmacht? Und es zu einem Teil ihres Leibes machen? Niemals. Überleg doch mal. Wer sich mit einer Prostituierten einlässt, wird mit ihr eins. Sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper. Das heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei der sexuellen Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Das ist harter Stoff, was Paulus hier schreibt. Und zunächst dachte ich, wow, okay, für mich wird es heute easy, weil darüber habe ich mal gepredigt. Und da gibt es so was ganz Markantes. Damit kann man das gut verstehen, um was es hier geht. Das ist die Dreierregel. Die Dreierregel, ganz kurz, die besagt, also auf diese Frage, was ist legal, was ist illegal, die sagt, erstens, was ist erlaubt? Also im Sinne von nicht verboten. Du kannst in die Bibel schauen und kannst gucken, hey, was ist denn da ganz klar verboten? Du sollst nicht töten. Also da braucht man nicht diskutieren, das ist klar. Die erste Frage, was ist erlaubt? Die zweite Frage ist, was schadet mir? Also diesen Blickwinkel, hey, vielleicht ist es erlaubt, das heißt nicht konkret, dass es verboten ist, aber was schadet mir? Woran nehme ich Schaden? Und der dritte Punkt, einfach, was schadet dem anderen? Und ich glaube, wenn du diese drei Dinge, diese Dreierregel wirklich beherzigst, wenn du sie in dein Leben aufnimmst, in deinen Lebensstil mit aufnimmst, dann glaube ich, hast du schon extrem viel von dem verstanden, was Jesus von uns wünscht. Wo Jesus sagt, so sollt ihr leben. Jesus ist ja viel mehr als nur dieser Gesetzeskatalog. Und ich glaube, in diesen drei Dingen kann man wirklich schon viel, viel verstehen und ergreifen. So habe ich gedacht, gut, ich predige heute über die Dreierregel, das wird easy, da bin ich fertig mit meiner Predigtvorbereitung. Und dann kam so eine Unruhe in mir. Und Unruhe, wenn ich die so mittwochs kriege, das ist immer schlecht, weil das heißt für mich viel Arbeit. Unruhe heißt, Gott will uns was sagen als Gemeinde. Gott möchte auf etwas ganz Bestimmtes raus. Und meistens so mittwochs ist so die Zeit, wo ich dann brüte und grübel und noch nicht weiß, um was es geht. Und dann bete ich morgens und frage Gott, Gott, was ist der Punkt? Worauf willst du raus? Was ist es, was du zu uns sagen möchtest? Und ich habe gemerkt, es geht an dieser Bibelstelle, an dieser Passage in dem Korintherbrief um zwei ganz zentrale Dinge. Und ich glaube, dass das ein Wort ist, das Gott heute für uns als Gemeinde hat. Da ist zunächst Vers 19 und 20. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Wir reden hier im ICF und in vielen anderen Kirchen ganz viel über den Aspekt der Erlösung. Wir Menschen sind schuldig geworden vor Gott. Wir haben uns versündigt und irgendwann merkst du es oder vielleicht auch nicht. Und wenn du es merkst, dann merkst du, hey, da ist so eine Trennung zwischen Gott und mir. Und Jesus Christus hat diese Trennung aufgehoben. Er vergibt dir. Er setzt dich nochmal frei und er sagt, hey, du kannst wieder zum Vater kommen. Dir ist vergeben. Das ist dieser Aspekt der Vergebung, der Erlösung. Und dieser Aspekt ist wichtig. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt, über den wir eher weniger reden. Und der in dieser Stelle hier ganz, ganz tief drin steckt. Über den, glaube ich, sollen wir heute reden. Um den geht es. Und weil ich weiß, dass das ziemlich harter Stoff ist, möchte ich über mich reden. Und ich lade dich ein, kling dich ein oder hör einfach zu und sag, aha, so geht's dem Mike, ist auch okay. Meine Beziehung mit Jesus läuft ganz oft so ab. Ich freue mich, dass ich errettet bin. Das ist eine tiefe Freude in mir. Und das ist auch richtig so die Basis meines Lebens. Das ist total cool. Und ich liebe Worship. Ich sage Gott danke. Ich sage Jesus danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mich frei gemacht hast. Und dann gibt es so Momente in meinem Leben, wo ich auf einmal merke, Jesus möchte was von mir. Er möchte in meinem Leben etwas verändern. Da gibt es Bibelstellen oder Passagen in einer Predigt oder in einem Gespräch, wo ich so das Gefühl habe, hey, Jesus möchte was von mir. Vielleicht kennst du das auch. Und in diesen Momenten, wenn Jesus etwas von mir möchte, dann passiert etwas in mir. Und das möchte ich euch so ein bisschen beschreiben, was da so in mir abgeht. Beispiel: Jesus möchte meinen Zehnten, also 10% meines Einkommens ihm geben, in die Kirche spenden. Okay, das bekomme ich hin. Das ist für mich kein schwieriger Punkt. 10% abzugeben ist für mich okay, das mache ich, ich bin durch damit. Jesus möchte, dass ich meinen Job aufgebe und in eine Kirche investiere. Natürlich denke ich drüber nach, aber meinen Job aufzugeben, mich auf was Neues einzulassen, etwas zu wagen, das passt in mein Lebensbild. Da komme ich mit klar, ich persönlich. Und ich sage, ja, Jesus, das ist okay, das mache ich. Ich kann meinen Job aufgeben, das ziehe ich durch, das passt. Und dann gibt es so ein Ding, Jesus möchte von mir, dass ich mir keine Pornografie überhaupt anschaue, besonders auch im Internet, nicht anschaue. Und er sagt mir das sehr deutlich. Ich habe das sehr klar verstanden. Ich sage, weißt du was, Jesus, keine Pornografie anschauen? Ja, das ist okay. Das mache ich. Aber, also Pornografie, also wie ist das denn so mit den halbnackten Menschen? Das ist okay, oder? Oder wie ist das so mit den erotischen Texten so im Internet, in Büchern? Also, weißt du, Jesus, wir sollten noch mal drüber reden, wie wir den Begriff Pornografie miteinander definieren wollen. Also ich bin der Meinung, da gibt es schon noch einen ganz großen Spielraum für mich. Und weißt du, überhaupt, man kann dem ja gar nicht entgehen. Egal, wo du hinschaust, das gibt's überall irgendein Plakat mit einem halbnackten Menschen drauf und du schaffst es ja eigentlich gar nicht, dem aus dem Weg zu gehen. Außerdem ist das doch auch gar nicht schlimm. Das tut doch jeder. Und ey, letzten Endes, Jesus, du weißt ja, alles ist erlaubt. Und über dieses Diskutieren mit Jesus passiert es mir dann, dass irgendwann so das erste Versagen passiert. Und ich schaue mir doch Dinge an oder ich lese Dinge, wo ich nachher merke, wow, ja, da habe ich die Grenze eindeutig überschritten. Und aus dem ersten Versagen wird ein zweites Versagen. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich dastehe und sage, weißt du was, Jesus, vergiss es einfach. Das schaffe ich so oder so nicht. Und was ich euch damit sagen möchte ist, wenn Jesus zu mir redet, wenn er mit mir spricht, wenn er mir einen Auftrag gibt, wenn er etwas sagt, dann gibt es in meinem Kopf so einen Filter. Und dieser Filter besteht aus zwei Fragen. Die erste Frage ist, schaffe ich das? Und die zweite Frage ist, will ich das? Schaffe ich es, 10% abzugeben? Oder komme ich dann zu kurz? Reicht mir dann mein Gehalt nicht? Schaffe ich es, mit einer Gewohnheit aufzuhören? Oder stolper ich doch einfach wieder? Und die zweite Frage, will ich 10% abgeben? Will ich das überhaupt? Will ich in meinem Leben auf einen erotischen Kick verzichten? Dieses Prickeln, dieses Verbotene, dieses Wow. Will ich da überhaupt darauf verzichten? Und mitten in meinen Filter, in meinen ganz persönlichen, spricht Paulus hinein und sagt, hey, der Geist, den Gott euch gegeben hat, der wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Und ich sage es euch ganz ehrlich, bei diesem Satz in der Bibel rebelliert alles in mir. Da könnte ich richtig aggro werden. Lieber Paulus, was fällt dir eigentlich ein? ihr gehört nicht mehr euch selbst. Hallo? Also das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Ich bin doch ein freier, erwachsener Mensch. Ich kann doch wohl immer noch selber entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Ich bin doch selbstbestimmt unterwegs. Und ich bin ja auch nicht ganz blöd. Ich weiß doch auch, was gut und was richtig für mich ist. Und was ich will und was ich nicht will. Und Paulus sagt trotzdem, ihr seid nicht mehr euer Eigentum. Und als ich diese Woche so darüber nachgedacht habe, und es hat wirklich in mir rebelliert, da ist mir nochmal eingefallen, was ich in meinem Übergabegebet an Jesus gesprochen habe. Also Übergabegebet, wer das nicht kennt, das ist so dieser Moment, wenn du zum ersten Mal Jesus sagst, Jesus, ich will Vergebung in Anspruch nehmen und ich gebe dir mein Leben. Oh oh. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Hey, Jesus nimmt das richtig ernst. Also richtig ernst. Jesus sagt in Johannes 12, wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wieder so eine blöde Bibelstelle. Wer sein Leben hasst, na, ich gedacht, sag mal, was will die Bibel eigentlich von mir? Muss ich jetzt depressiv werden? Muss ich suizidal werden? Muss ich mein Leben aufgeben? Und manchmal ist es sehr spannend zu schauen, was im Griechischen dort steht. Und dieses Wort, das dort steht für hassen, das meint übersetzt eigentlich etwas anderem Priorität geben. Also wer sein Leben hasst im Sinne von, du gibst es auf und gibst etwas anderem die Priorität, das ist damit eigentlich gemeint. Wenn du ein blaues Auto hast und sagst, hey, das Blaue, das stelle ich nach hinten, weil ich das Rote bevorzuge, das meint dieses Hassen. Du sollst das Blaue hassen, damit du dem Roten den Vorzug geben kannst. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht an den Punkt kommt, wo ihr etwas anderem den Vorzug, die Priorität in eurem Leben gebt, dann werdet ihr das ewige, das neue Leben nicht erhalten. Das heißt nichts anderes, als er hat mein Übergabegebet extrem ernst genommen. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Und wenn wir das Gefühl haben, dass Jesus etwas will von uns, dass Jesus spricht zu uns, dass er sagt, hey, mach dies oder das. Ich glaube schon, dass wir einen Filter haben sollten. Wirklich nicht jedes Gefühl, Jesus will was von mir, ist auch richtig. Es gibt totalen Bullshit. Also wenn du in der Midlife-Crisis steckst, du bist seit 20 Jahren verheiratet und du hast jetzt das Gefühl, Jesus will, dass ich eine neue Frau kriege. Ja, dann ist schon gut, dass du einen Filter hast. Aber dieser Filter, der sollte eine Frage sein. Und diese Frage heißt, was ehrt Gott? Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und ich habe nochmal drüber nachgedacht, dieses geht mit dem Körper um, dass es Gott Ehre macht. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft viel zu sehr am Sex fixiert. Paulus geht es bei weitem nicht nur um dieses Sexthema. Wir sollen mit unserem Leben, mit allen Lebensbereichen, mit allem, was unser Leben ausmacht, so leben, dass wir uns fragen, was ehrt Gott? Wie soll ich mit meinen Finanzen umgehen? Ja, was ehrt Gott? Was sagt die Bibel, was Gott ehrt, wie wir mit den Finanzen umgehen? Oh, Malachi 3, da steht, ich soll ihn ruhig versuchen. Ich darf Gott auf die Probe stellen. Er sagt, gebt den Zehnten, und zwar gebt ihn in voller Höhe. Gebt ihn in mein Haus hinein. Ich werde das segnen. Ah, da steht, was Gott ehrt. Okay. Andere Frage, Beziehung. Was ehrt Gott? Wenn ich eine Beziehung eingehe und ich breche sie wieder ab. Wenn ich die nächste eingehe, ich breche sie wieder ab. Wenn ich noch eine eingehe, ja, die ist auch nicht die richtige. Ehrt das Gott? Und ich habe das Gefühl, so kompliziert ist die Bibel gar nicht. So schwierig ist es gar nicht. Kompliziert, wenn wir es diskutieren anfangen. Dann wird es kompliziert. Weil dann machen wir Gedanken auf, die sind so abstrus. Und wie gesagt, ich rede von mir selber. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber ich bin dann richtig kompliziert. Wenn es bei mir darum geht, ja, wie komme ich wieder raus aus der Nummer? Jetzt gibt es ein ganz spannendes Phänomen in der Kirchengeschichte. Wenn wir uns die letzten 2000 Jahre anschauen, dann können wir beobachten, dass die Christen grundsätzlich entweder auf der einen Seite vom Pferd oder auf der anderen runtergefallen sind. Entweder sie wurden zu Korinthern, alles ist erlaubt, alles ist easy. Hey, du kannst 3, 4, 5, 8 Frauen haben, das ist völlig, völlig easy. Zehnten geben, ah, Schnee von gestern, was über Geld, da kannst du ruhig, das machst du wie du, Korinthern. Oder aber sie fallen auf der anderen Seite vom Pferd, Spätpietismus. Hey, bevor ich mich versündige, lasse ich alles. Tanzverbot, wegen der 3-Punkte-Berührung und so. Das machen wir nicht. Kartenspielen, absolut verboten. Und ihr merkt, die eine und die andere Seite vom Pferd gefallen. Das kann doch nicht mit Leben gemeint sein. Das kann doch nicht mit Freiheit gemeint sein. Leben in Fülle. Wie können wir da jetzt einen Weg finden? Legal, illegal. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. Aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, den Gott heute ganz krass hier in dieser Gemeinde ansprechen möchte. Ganz persönlich in deinem Leben. Wo sind die Dinge in deinem Leben, wo du dich beherrschen lässt? Und ich möchte erreichen, dass ihr mich da nicht falsch versteht. Essen, Trinken, sexuelle Befriedigung, Anerkennung, das sind Dinge, die brauchen wir. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das sind Dinge, die müssen auch gestillt werden in unserem Leben. Um das geht es auch gar nicht. Aber wo sind die Punkte, die dich gefangen nehmen? Für den einen ist es Freiheit, eine Zigarette zu rauchen. Für den anderen ist es Freiheit, sie nicht zu rauchen. Und ihr merkt, es geht hier nicht um Moral. Es geht nicht um die moralische Bewertung einer Handlung. Es geht darum, was in deinem Leben Freiheit ist. Und wo ist in deinem Leben eine Bindung? Wenn du den dritten oder den vierten Partner hast, dann frag dich bitte mal, ob du nicht am Thema Partnerschaft gebunden bist. Bist du überhaupt noch wertvoll ohne einen Partner? Kannst du dich noch als wertvollen Mensch sehen, ohne dass jemand an deiner Seite noch steht und dich darin bestärkt? Wenn du ein Thema hast mit Abhängigkeiten, mit Nikotin, mit Alkohol, mit anderen Themen, dann frag dich mal, was habe ich für einen Umgang mit diesen Dingen? Hey, und ich kann es nicht mehr hören, diesen ewigen Spruch, weißt du, das ist bei mir voll easy, ich kann das tun und lassen. Ja, wenn das wirklich so ist, dann lass es mal. Dann weißt du, ob du es lassen kannst. Und ich möchte euch heute Abend im ganz Besonderen herausfordern, weil ich weiß, dass wir hier heute Abend eine spezielle Runde haben. Kann es vielleicht sein, dass es bei dir eine Bindung zu diesem angebissenen Apfel gibt? Oder auch von Microsoft? Eine Bindung an Technik? Bist du überhaupt noch Mensch, wenn du nicht im Facebook unterwegs bist? Kannst du mit deiner Zeit noch etwas anfangen, wenn du mal kein elektrisches Gerät um dich rum hast? Und ich weiß, es ist harter Stoff und ich habe überhaupt nichts gegen Apple und ich habe nichts gegen Facebook. Die Frage ist, wo haben wir Bindungen in unserem Leben? Ich möchte heute Abend keinen klassischen Aufruf machen, nach dem Motto, wenn du dich jetzt heute für Jesus entscheidest, dann komm bitte nach vorne. Das möchte ich nicht tun. Und doch möchte ich heute Abend einen Aufruf machen. Ich möchte dich ganz persönlich fragen, gibt es in deinem Leben Bindungen, wo du sagst, ich möchte sie loswerden? Sind da solche Dinge, wo du merkst, hey, die halten mich davon ab, ein Leben zu führen, das Gott ehrt? Und das können Bindungen in den verschiedensten Dingen sein. Und ich möchte dich auffordern, heute eine Entscheidung zu treffen. Nimm diese Bindung bitte ernst. Es gibt auf dieser Erde keine Bindung, die Jesus nicht lösen könnte. Es gibt keine Abhängigkeit, von der Jesus dich nicht freimachen könnte. Vielleicht in einem Prozess, vielleicht in einem längeren Prozess. Aber Jesus kann das, die Kraft steckt in seinem Namen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du die nächsten Stunden, die nächsten Tage dazu gebrauchst. Such dir einen Menschen in deiner Umgebung, aus deiner Small Group, deinen Leiter, einen Freund, eine Freundin oder wen auch immer. Such dir so einen Menschen und sprech dieses Thema an. Und sag, hey, in meinem Leben gibt es da eine Bindung. Geh zu deiner besten Freundin und sag, hey, ich habe das Gefühl, ohne einen Freund bin ich gar nichts wert. Wenn es da nicht jemand gibt, der mir ständig sagt, dass er mich liebt, dann fühle ich mich nicht geliebt. Oder wenn du sagst, wirklich der Punkt Zigaretten oder was immer das in deinem Leben ist, wenn du sagst, da ist eine Bindung, dann möchte ich dich herausfordern, geh zu jemandem und geh das Thema an. Ich glaube, Gott möchte reden und Gott hat eine Dimension für uns vorbereitet. Er möchte uns Leben schenken in einer Dimension, die für uns noch unvorstellbar ist. Aber da ist Freiheit. Wirkliche Freiheit. Jesus, und dafür möchte ich dir Danke sagen, dass in deinem Namen Grenzen gesprengt werden, dass Bindungen gelöst werden, dass bei dir wirkliche Freiheit besteht. Die Freiheit für den einen zu etwas Ja zu sagen, was für den anderen ein absolutes No-Go ist. Jesus, und ich bete jetzt in deinem heiligen Namen und ich spreche das aus über dieser Gemeinde. In seinem Namen sollen diese Bindungen gelöst sein. Hier gibt es Angstbindungen. Hier gibt es Menschen, die trauen sich nicht in bestimmte Bereiche ihres Lebens vorzudringen. Und das fängt an, dass sie sich nicht mehr trauen, im Dunkeln nachts aufzustehen. Und diese Bindung binde ich im Namen Jesus, sei frei davon. Und hier gibt es sexuelle Bindungen, hier gibt es Männer und Frauen, die gebunden sind, die das Gefühl haben, sie müssen zwanghaft sich Pornografie und Selbstbefriedigung hingeben. Und in Jesu Namen löse ich das. Es gibt Freiheit für dich. Und es gibt Bindungen in unseren Köpfen hier drinnen, die suchen nach Gesetzlichkeit. Sie suchen nach einem gesetzlichen Rahmen, wo sie sagen können, das ist erlaubt und das ist verboten. Und in Jesu Namen löse ich diese Bindung. Aus einer Beziehung zu Jesus heraus wirst du feststellen, was Gott ehrt und was Gott nicht ehrt. Und du bist frei von diesem Gesetzesdenken. Und ich glaube, dass heute hier eine Frau unter uns ist, die gebunden ist an Worte, an Gedanken ihrer Eltern. Und sie haben über dir ausgesprochen, dass du nichts wert bist. Sie haben über dir ausgesprochen, dass du nichts zu sagen hast. Und in Jesu Namen löse ich das. Du bist wertvoll, du bist geliebt und du hast eine Meinung und du hast Worte, du darfst etwas sagen. Und Jesus möchte dich freisetzen. Und ich habe das Gefühl, dass es hier einige Ehen gibt, wo so festgefahrene Strukturen sind, wo diese Beziehung gebunden ist an bestimmten Verhaltensweisen. Jedes Mal, wenn der eine etwas sagt, dann geht es beim anderen wie so ein Automatismus los. Und ich möchte das lösen in Jesu Namen über diesen Ehen, dass sie freigesetzt sind und nochmal eine ganz neue Dimension erleben. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du hier jetzt nicht einfach Stopp machst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du es bist, der das in uns auslöst, dass wir erkennen und dass du es bist, der freisetzt. Wir müssen nicht krampfhaft suchen, wo wir jetzt was ändern müssen. Danke, dass es deine Kraft ist, die in uns etwas zur Veränderung bringt, die etwas freisetzt, die etwas in Bewegung bringt. Jesus, ich danke dir. Amen.
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.